Ihr hört den Megapixel Fotopodcast. Herzlich willkommen heute am 4. August 2019 zu unserem Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, worum geht's heute? Heute geht es um das Thema Videofilmen und nicht so sehr um das Thema Fotografie, und zwar speziell Videodrehen mit der neuen Sony RX100 Mark VII. Warum habe ich mir diese Kamera ausgesucht? Nun, sie ist relativ aktuell, ist gerade angekündigt worden. Und zum anderen, wenn man den Preispunkt betrachtet und schaut sich an, was man dafür bekommt, dann wird das nicht nur Fotografen zufriedenstellen wollen, sondern auch diejenigen, die gerne Videos drehen. Und da habe ich mich gefragt, was kann die Kamera im Bereich Video, was bietet Sony da an und gibt es da wirklich Unterschiede zum Rest vom Markt? Und im Hinterkopf möchte ich immer behalten den Preispunkt, was bekommt man für sein Geld und für welchen Einsatzzweck ist es geeignet. Und das habe ich mir in dieser Folge mal vorgenommen und möchte euch das kurz darlegen. Wie immer ist das eine Sommerfolge, das geht noch bis Ende August, das heißt, die ist ein bisschen kürzer als sonstige Folgen, einfach weil ich ein bisschen mehr Zeit zum Fotografieren und Videodrehen haben will und zum anderen, weil es einfach bei dem Wetter schöner ist, draußen zu sein, als hier vor dem Mikrofon zu sitzen. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Aber kommen wir erstmal zu den Kamera-News, da gibt es nicht viel. Es gibt neue Patente, die eingetragen wurden, und zwar interessanterweise von Nikon, und zwar über eine APS-C-Kamera mit Z-Mount-Anschluss. Der Z-Mount-Anschluss ist ja gedacht für Vollformat-Kameras, und nun plant Nikon wohl eine APS-C-Kamera einzustellen, die auch diesen Z-Mount-Anschluss, das heißt für diese Art von Optiken, ermöglicht. Sehr gute Sache eigentlich, wenn das denn kommt. Nikon ist ja ein bisschen schwach in diesem Segment, also APS-C und spiegellose Systemkameras. Das wäre der Einstieg von denen in diesem Bereich. Und das hört sich schon vielversprechend an. Wann es da was gibt, steht noch nicht fest. Aber wenn eine Patentanmeldung folgt, dann gibt es da schon konkrete Pläne. Das ist ja auch relativ teuer und die Entwicklung, es gibt Zeichnungen darüber, kostet ja alles Geld, das macht man nicht einfach so. Eine weitere News kommt von Sony. Es soll innerhalb der nächsten Monate drei neue Kameramodelle geben. Welche das sind, steht noch nicht fest. Man rechnet mit einer großen Spiegellosen, mit einer APS-C-Kamera, die das Einhorn für Fotografen und Videografen, also die A6700 oder 7000, und eventuell ein neues RX10-Modell. Man weiß es aber nicht genau. Das war's auch schon zu den News und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, nämlich Videodrehen mit der Sony RX100 Mark VII und ob die Kamera dafür was taugt. Und dafür habe ich mir erstmal vorgenommen zu berichten, welche Anforderungen habe ich denn an eine Kompaktkamera im Bereich Videodreh. Kompakt bedeutet ja, ich will sie überall mit hinnehmen, sonst bräuchte ich sie nicht kompakt, sondern könnte mir auch ein größeres Modell kaufen. Das heißt, ich will sie überall mit hinnehmen. Die soll einen 1-Zoll-Sensor haben. Das ist heute für, wenn ich Videos drehe, so um Gestaltungsspielraum zu haben, eigentlich notwendig. Ich hätte gern 4K 30p. Ich hätte gern eine eingebaute Bildstabilisierung. Ich hätte gern ein Klappdisplay. Ich hätte gern eine Lichtstärke 2,0 bei der Optik und eine Brennweite von 24 bis 100 mm reicht mir für Videos aus. Wenn es geht, hätte ich gern ein Log-Profile. Und natürlich wichtig ist die lange Batterielaufzeit, die ist auch noch wichtig, und ein treffsicherer Autofokus, dass man nicht so viele Szenen nachdrehen muss, sondern das wirklich gut funktioniert. Das sind so die Dinge, die ich benötige, wenn ich unterwegs bin mit leichtem Gepäck und dafür eine Kompaktkamera kaufe. Natürlich will ich die Kamera auch im Studio einsetzen, das heißt, ich möchte damit auch in meinem Studio Videos drehen. Dazu muss es natürlich auch geeignet sein, wenngleich ich da andere Möglichkeiten habe. Aber die Hauptunterschiede im Studio ist, die Kamera ist auf dem Stativ montiert, also relativ stabil, bewegt sich nicht. Und ich habe kontrollierte Lichtbedingungen, was ich unterwegs halt nicht habe. Deswegen halt das Thema Lichtstärke und auch einen Verwacklungsschutz eingebaut. Was ist das Einsatzgebiet, das ich mir vorstelle? Ich denke, Dokumentation, die Familie aufnehmen, YouTube, für Vlogger wäre das bestimmt gut, so eine Kompaktkamera für Reise und Ausflüge, deswegen kompakt, bei starkem Platzmangel, und als Kombi-Tool für Video und Foto, das heißt, sie sollte neben den Video-Features auch gute Foto-Features haben und gute Bilder liefern. Insbesondere, wenn wir uns wieder an den Anfang zurückerinnern, den Preis der Kamera, der mit 1200 bis 1300 Euro doch relativ hoch ist für so ein kleines Teil. Da bekommt man natürlich, wenn man jetzt in andere Bereiche guckt, wesentlich mehr fürs Geld. Ist natürlich nicht so kompakt aufgestellt. Okay, schauen wir uns nochmal die Sony RX100 Mark VII an, die Video-Features, die die Kamera hat. Sie hat einen 1-Zoll-Sensor, das hätte sie schon mal erfüllt. Das haben die anderen Modelle vorher von Sony aber auch. Was sie bekommen hat, speziell für Video, ist ein Echtzeit-Tracking und ein Autofokus mit Augenerkennung. Der funktioniert bei Menschen im Videomodus, aber nicht bei Tieren. Ich habe das auch schon anders gelesen, aber ich glaube zu verstehen, dass dieses Feature bei Tieren nicht im Videomodus funktioniert, nur bei der Fotografie. Die Kamera hat 20 Megapixel Auflösung, das ist mir relativ egal beim Videodrehen, hat einen elektronischen Sucher und ein Klappdisplay, den ich per Flip nach oben schieben kann und dadurch mich selber sehen kann. Das ist schon mal von Vorteil. Die Brennweite geht von 24 bis 200 mm. Das ist ein bisschen übertrieben, insbesondere weil die bei dieser Art von Optik die Lichtstärke bei 2,8 beginnen lassen und im Tele bei 4,5 enden lassen. Das war bei den anderen RX100-Modellen, die nur 24 bis 100 mm Brennweite hatten, besser. Da gab es 1,8er Lichtstärke. Das ist natürlich bei einem 1-Zoll-Sensor so, dass wenn ich die Lichtstärke ein bisschen schwächer mache bei gleicher Sensorgröße, dann habe ich natürlich den gestalterischen Spielraum, was Schärfe und Unschärfe angeht, der ist nicht so groß. Man kann mit der RX100 Mark VII Unschärfe produzieren, also freistellen, auch bei Video. Dieser Effekt ist aber nicht sehr hoch, man muss ein bisschen tricksen, ein bisschen näher rangehen, zoomen etc. Ob man dann filmisch fotografieren kann, wohl eher nicht. Das geht ein bisschen, aber so richtig, wenn ihr richtige Filme drehen wollt, Spielszenen etc., wird es dann halt schwierig. Also wenn eure Anforderungen dahin gehen oder meine, dann würde ich doch lieber ein anderes Modell einsetzen als dieses. Aber 24 bis 200 mm, wenn ich jetzt auf Reise bin und Videos drehe, hat auch einen Vorteil. Im innengeschlossenen Räumen nutzt mir die Brennweite natürlich nichts. Da hätte ich gern mehr Lichtstärke, bietet die Kamera halt nicht. Was hat die Kamera noch? Sie hat einen Touchscreen, finde ich sehr gut, ist heute aber allerdings auch Standard, wie das Feature mit dem 4K. Wenn heute Kameras neu aufgelegt werden, in der Regel rüstet man die Video-Features nach und da meistens 4K, geschieht bei Canon derzeit zum Beispiel. Die Kamera hat einen neuen Bildprozessor und eine neue Firmware und die kommt von der Alpha 9 zum Teil und bringt ein paar leckere Features mit, da kommen wir gleich zu. Wichtig ist, die Kamera hat eine interne Bildstabilisierung und zwar hat man dort im 4K-Modus wohlgemerkt den Active Steady Shot ergänzt. Das ist so eine, man hat ja die optische Bildstabilisierung und die elektronische und zusammen bildet das diesen Active Steady Shot und das ist bei Bewegung, wenn ich jetzt gehe oder wenn ich irgendwie die Kamera schwenke, wird es noch ein bisschen mehr stabilisiert. Das hat den Vorteil, dass es halt ruckelfreier, verwacklungsfreier ist. Das ist vielleicht nicht so wie bei einem Gimbal, aber wenn ich unterwegs bin und vlogge und mich selbst aufnehme und relativ, muss ja nicht immer laufen, dann kann ich auch so von einem Szenario aufnehmen, funktioniert sehr gut. Da habe ich auch Bilder gesehen schon auf YouTube oder Videos besser gesagt, das hat man gut gemacht, ohne jetzt einen separaten Gimbal zu haben, weil dann habe ich ja wieder mehr Equipment, das ich einsetzen muss, dann bringt mir die Kompaktheit der Kamera nichts mehr. Was man auch gemacht hat, wohl wegen den 2,8ern, bei hellen Umgebungen draußen kann es halt passieren, wenn ihr in der prallen Sonne filmt, dass die Bilder leicht ausgefressen sind oder schwer ausgefressen. Das ist halt so. Man hat die ISO auf 64 statt 80 wie vorher runterschrauben können, um da ein bisschen mehr Spielraum zu haben. Ein Tipp von einem Freund von mir, von Michael, ist noch, dass man, wenn man jetzt filmt und mit 24 Bildern pro Sekunde filmt zum Beispiel oder 30, dass man dann den Shutter Speed, also die Belichtungszeit, man sagt immer, man nimmt das Doppelte, also dann macht man im Prinzip ein 60stel oder ein 50stel, dass man das ein bisschen hoch tut, so ein 70stel, ein 80stel, um dann die Lichtmenge zu kontrollieren und das sieht optisch noch relativ gut aus und macht das Bild, nimmt ein bisschen Licht weg. Das ist nur so ein Tipp am Rande, um das Ganze ein bisschen zu oder auszugleichen. Vorhin hatte ich über Log-Profile gesprochen, die Kamera bietet das. Sie hat dieses sogenannte Hybrid-Log-Gamma, also HDR-Aufnahmen, die ich direkt dann so auch am Fernsehen abspielen kann und mit denen ich auch nachher in dem Post-Production-Prozess weiterarbeiten kann. Dann hat sie natürlich noch diverse S-Log-Profile, also wo Farbreduktion, Kontrastreduktion und so weiter eine Rolle spielt. Da kann man alles mitarbeiten, ausprobieren. Die Kamera macht, wie gesagt, bei 4K 30p und Full HD mit 60p und kann dann halt auch, oder Highspeed-Videos mit so 1000 Bildern pro Sekunde. Die Auflösung sinkt danach. Inwieweit das brauchbar ist, müsst ihr gucken. Die resultierende Auflösung bei YouTube ist meistens Full HD. Da müsst ihr halt gucken, wie dieser Effekt wirkt, wenn ihr noch weiter runtergeht und das dann das Video einbaut. Kann mitunter ein bisschen schmerzhaft aussehen. Die Aufnahmelänge ist im Standard auf 5 Minuten begrenzbar, 4K, aber das ist nur aufgrund der Temperaturentwicklung. Das kann man ausschalten und kann das Ganze dann unbegrenzt laufen lassen, sodass man auch mit 4K unbegrenzt filmen kann. Wenn es sehr heiß ist, wird die Kamera sich irgendwann abschalten. Die ersten Tests, die gemacht wurden, zeigen aber, da passiert eigentlich gar nicht so viel. Das ist jetzt unter voller Sonneneinstrahlung vielleicht ein bisschen anders. Aber das ist natürlich ein tolles Feature, insbesondere wenn ihr Interviews aufnehmt und macht es auch indoor, dass man die Kamera nicht dauernd wieder neu starten muss oder warten muss, bis er abkühlt oder wie auch immer, sondern die läuft dann durch und man kann längere Sequenzen am Stück aufnehmen. Zur Konnektivität kann man sagen, dass natürlich WLAN, Bluetooth und NFC integriert sind und Bilder kann man oder Videos auch per WLAN dann an seinen Computer übertragen. Sehr gut. Was auch sehr gut ist, ist, dass die Kamera per Micro-USB geladen werden kann, also der Akku geladen, und man kann eine Dauerstromversorgung darüber realisieren über die USB-Schnittstelle und kann, wenn man jetzt irgendwo indoor shootet auf dem Stativ und längere Sequenzen das macht, die Kamera permanent mit Strom versorgen, ohne dass man die Kamera vom Stativ runternehmen muss und den Akku wechseln muss. Schönes Feature, also auch für Indoor geeignet, hat nicht jede Kompaktkamera. Das beste Feature der Kamera allerdings kommt jetzt, das wurde auch von den Usern so gewünscht bei dem Vorgängermodell, ist ein 3,5 mm Klinke Mikrofoneingang. Das ist wieder ein Novum in der Kompaktklasse, gibt es nur bei der Sony RX100 Mark VII. Und wie, ihr kennt es vielleicht bei Sound, wenn ihr euch Videos anguckt, der Sound ist einfach schlecht, dann schaltet ihr irgendwann ab. Wenn man die Leute nicht richtig versteht, wenn es scheppert etc., macht es keinen Spaß mehr. Egal wie interessant der Content ist, irgendwann hat man genug und schaltet ab. Und das ist hier bei der Kamera toll gemacht. Also man kann ein externes Mikrofon anschließen und ein Lavalier-Mikrofon eventuell, das man sich selber anklipst, um dann als Vlogger reinzusprechen, oder ein Richtmikrofon, und kann darüber den Ton separat auf eine Tonspur aufnehmen. Interessant ist hier natürlich auch, dass das Mikrofon kann man nicht direkt an die Kamera anschließen. Da gibt es keine Halterung für und auch keinen Blitzschuh oben, wo man es reinmachen kann. Aber es gibt Zubehörteile, dass man das seitlich von der Kamera montieren kann und dann halt auch mitnehmen kann unterwegs und kann in die Kamera reinsprechen. Klar, die Kompaktheit, die sie vorher hatte, ist dann nicht mehr so da. Wenn man aber die Tonvergleiche macht mit dem Originalmikrofon, was in die Kamera integriert wurde, plus ein externes Mikrofon, dann sieht man schon deutlich, wo der Unterschied liegt. Und deswegen würde ich immer bei so etwas, wenn es ernsthaftere Aufnahmen sind, immer für ein externes Mikrofon plädieren. Und wenn man schon so eine Kamera hat mit diesen Features, würde ich das dann noch nutzen. Macht keinen Sinn, hier 1200 Euro auszugeben und will Videos drehen, ein bisschen ernsthafter, und nutzt dieses Feature nicht. Dafür wurde es gemacht. Das waren eine Menge Features, die Kamera bietet. Gehen wir nochmal an den Anfang, was ich eigentlich von der Kamera erwarte in diesem Segment. Mal ungeachtet des Preises. Und jetzt gehen wir mal rein und hat sie das erfüllt. Also die Kompaktheit erfüllt sie, ist eine der kompaktesten Kameras in diesem Segment. 1 Zoll Sensor hat sie auch erfüllt. 4K 30p macht sie auch. Eine Bildstabilisierung bei Video hat sie auch, insbesondere dieses Active Steady Shot bei 4K erfüllt sie auch, also wenn ich unterwegs bin und laufe, und um Verwacklung auszugleichen. Sie hat ein Klappdisplay mit Touchfunktion und sogar ein Flipscreen, da ich es nach oben schieben kann oder klappen kann, um mich selbst zu sehen bei Vloggen. Sie hat Lichtstärke 2.0 nicht erfüllt, sie beginnt bei 2.8, finde ich schade. Sie hat die Brennweite übertroffen. Das heißt, ich habe 24 bis 100 gefordert. Sie macht bis 200. Ist für Videos vielleicht nicht so wichtig, aber immerhin. Mit der Maßgabe halt, dass dann die Lichtstärke nicht bei 1,8 beginnt, sondern bei 2,8. Ist wiederum negativ. Sie hat Log-Profile. Das hat sie erfüllt. Die Batterielaufzeit ist ab Werk nicht sehr lange. Da braucht man dann halt, wenn man unterwegs ist, Wechselakkus. Oder man nimmt eine Powerbank und schließt sie über USB an und kann die Kamera länger damit mit Strom versorgen. Das geht auch. Also nettes Feature. Und der Autofokus soll relativ gut sein. Da hat man die Technologie der Alpha 9 integriert, Echtzeit-Tracking. Das funktioniert relativ gut. Das ist wahrscheinlich analog zur Sony Alpha 6400, was man da eingebaut hat, dass man das Objekt trackt, mit Augen trackt und so weiter. Da gibt es auch diverse YouTube-Videos, wo das gezeigt wird. Das scheint wirklich rasend schnell und perfekt zu funktionieren. Was es nicht hat, es hat keinen eingebauten ND-Filter. Wenn ihr jetzt draußen seid oder ihr seid nur draußen und wollt bei Sonneneinstrahlung filmen, ihr seid permanent auf Hawaii und macht Bilder Outdoor, dann wird es da ein bisschen schwierig. Also ihr könnt da keinen ND-Filter vorschalten und so weiter. Lichtstärke mit 2,8 ist nicht so gut, habe ich schon gesagt. Ihr bekommt halt dieses filmische mit 2,8 nicht so gut hin bei dem 1-Zoll-Sensor. Es geht ein bisschen, ist aber nicht so, als wenn ihr jetzt eine APS-C-Kamera habt mit 2,0 oder 1,8er Lichtstärke und dort wirklich mit Schärfe und Unschärfe spielt. Da ist immer ein deutlicher Unterschied, muss man wissen. Und halt, der Akku ist nicht so stark, ist aber auch der Bauweise geschuldet, muss man immer im Hinterkopf behalten. Die Bauweise ist halt hier auch ein limitierender Faktor. Insofern ist das Gesamtpaket, was dort gebaut wurde, schon beeindruckend. Der Preis ist allerdings auch beeindruckend. Wer sollte sich die Kamera kaufen oder für wen ist sie geeignet? Also für Leute, die viel unterwegs sind und ab und zu auch mal zu Hause im Studio Videos drehen. Für Leute, die bisher mit Camcorder unterwegs waren und einfach genug haben von der großen Kiste, auch auf Reisen unterwegs waren und jetzt einfach eine kleine kompakte Lösung haben wollen. Für Leute, die im Prinzip auch eine gute Fotofunktion haben wollen und unterwegs gute Fotos und gute Videos drehen wollen, mit all den Einschränkungen, die ich gesagt habe. Beiseite immer der Preis. Leute, die das Geld ausgeben wollen für dieses Ding. Leute, die reinschnuppern wollen in die Fotografie und die Videografie und den Preis erstmal nebenan stellen, wie ich eben gesagt habe, und sich weiterentwickeln wollen. Weil in dem Moment, wo man das macht, kommt man auch sehr schnell an die Grenzen, wo man sagt, ich hätte jetzt hier gerne mehr Schärfe und Unschärfe oder ich brauche doch einen ND-Filter. Dann kann man das nächste Modell oder eine andere Kamera noch dazu kaufen, was genau diese Schwächen ausgleicht. Aber prinzipiell Kompaktheit mitnehmen, wirklich gute Qualität zu haben, treffsicherer Autofokus, will ich nochmal ganz klar erwähnen, weil da muss man keine Szenen nachdrehen und muss keine Angst haben, dass es nicht scharf ist, das Objekt, was man dort ablichten will. Das funktioniert hier sehr gut. Da ist der Frustfaktor nicht so hoch. Und an sich auch Möglichkeiten des Post-Processings, dass man nachher sagt, mit den Log-Files, mit den Log-Profilen kann ich dann im Prinzip mehr machen. Also in der Summe ein recht starkes Paket zu einem sehr, sehr starken Preis. Ich kann es nur empfehlen. Wer das Geld ausgeben will, ja, soll es tun und Erfahrung sammeln. Wenn ich so viel Geld ausgeben würde für eine Kompaktkamera, würde ich sie dann auch wirklich intensiv nutzen. Bei jemand wie mir, der noch eine Menge anderes Equipment hat, natürlich blöd. Das muss er ja auch irgendwann mal nutzen. Aber generell, wenn jemand einsteigt in das Thema Fotografie und Video und erstmal klein anfangen will, nicht preislich gesehen wohlgemerkt, und dann ist das wohl die ideale Kamera, insbesondere wenn man viel unterwegs ist und auf Reisen ist. Das war es von meiner Seite zu den Video-Features. Wenn ihr dazu eine andere Meinung habt, könnt ihr mir die gerne mitteilen. Kontaktdaten sind verlinkt in den Shownotes oder auf der Webseite von mir. Ich wünsche euch eine gute nächste Woche, eine schöne warme nächste Woche, wenig Starkregen. Ich wünsche euch, dass euch alles gelingt, was ihr euch vorgenommen habt. Haltet euch wie immer fern von Idioten und Miesmachern. Der braucht kein Mensch. Und wir hören uns, wenn euch das ein bisschen gefallen hat, nächste Woche wieder am Sonntag um 19 Uhr. Bis dann.